Herzlich willkommen zum Westlotto Spielstudio. In jeder Folge hören Sie hier eine Glücksspielpersönlichkeit. Wer das ist, wissen Sie zum Start der Folge genauso wenig wie unser Gastgeber Axel Weber. Aus einer Branchenliste wurde ein Gast ausgewählt. Bringen Sie in Erfahrung, wer das ist. Viel Spaß beim Hören. Und nun, los geht's.
Spielstudio, der Westlotto Glücksspiel-Podcast mit Axel Weber.
Und heute mal ein fröhliches Glück auf zum Anfang und nicht nur zum Ende. Gleichwohl heiße ich Sie natürlich alle wieder herzlich willkommen zur 33. Folge mittlerweile schon des Spielstudio, unserem Westlotto-Podcast für die Glücksspielbranche. 33 Ausgaben des Podcasts, das heißt fast 3 Jahre Podcastarbeit, die wir schon hinter uns haben. Und wer sich ein bisschen in der Szene auskennt, der wird viele andere Podcasts hat kommen sehen. Und auch viele schon wieder von der Bildfläche verschwunden sehen. Aber das Spielstudio gibt's immer noch. Und für diejenigen, die von Anfang an dabei sind oder die ihre Liebe zu uns erst im Laufe der Zeit entdeckt haben, für deren Treue danke ich natürlich ganz recht herzlich. Auch dafür muss mal eine Sekunde Zeit sein. Wir haben Mai 2025. Was die politische Zukunft in Deutschland uns so bringt, das werden die nächsten Monate zeigen. Das werden wir erfahren oder erleben. In jedem Fall werden wir aber sehr konkret erleben, was unser Überraschungsgast uns heute zu sagen hat. Irgendetwas über Recht, Politik, Sport, Wirtschaft. Jedenfalls immer mit der gemeinsamen Klammer Glücksspiel. Ich weiß es noch nicht. Lassen Sie uns den Gast gemeinsam kennenlernen.
Professor Dr. Thomas Dünchheim. Unser heutiger Gast ist Professor für Staats- und Verfassungsrecht, Partner einer internationalen Wirtschaftskanzlei und einer der führenden Köpfe, wenn es um die Regulierung von Glücksspiel in Deutschland geht. Er ist Herausgeber des Standardwerks Glücksspielrecht, Glücksspielstaatsvertrag. Auf knapp 900 Seiten liefert dieses Buch eine fundierte Kommentierung des reformierten Glücksspielstaatsvertrags, der seit Juli 2021 gilt, und bringt damit Ordnung in ein Regelwerk, das auf viele wie ein undurchdringlicher Dschungel wirken mag. Willkommen im Westlotto Spielstudio, Professor Dr. Thomas Dünchheim, Partner bei Hogan Lovells.
Professor Dr. Thomas Dünchheim, ich grüße Sie ganz und recht herzlich hier bei uns im Spielstudio.
Hallo lieber Axel Weber, ich freue mich ebenfalls zur 33. Folge, wie ich gerade gehört habe. Als Rheinländer machen mir solche Zahlen Spaß, haben Sie doch wirklich einen Hauch von Karneval in sich.
Berthold Höcker, der auch mal hier im Spielstudio war, der hat einen schönen Satz gesagt, der mich nicht mehr loslässt. Er hat gesagt, der Rheinländer ist immer lustig. Und als ich gerade den Namen Thomas Dünchheim gehört habe, habe ich gedacht, ach, das wird eine schöne Folge. Ne? Das ist jemand, mit dem kann man gut reden, der hat auch viel zu erzählen, der weiß auch viel, der ist lange dabei. Und wir kennen uns auch schon das ein oder andere Jahr, auch wenn das in den letzten Monaten oder 1-2 Jahren tatsächlich etwas abgenommen hat. Ne? Woran liegt das?
Ich kann Sie gar nicht sagen, lieber Herr Weber. Wir arbeiten an allen Fronten und wahrscheinlich ist es die Arbeitsbelastung oder so. Weiß der Kuckuck, woran es liegt. Wir sollten mal wieder Mittagessen gehen. Sie wissen ja, wir sitzen jetzt hier in Düsseldorf im Dreischeibenhaus. Eine gute Gelegenheit, mal schön lunchen zu gehen miteinander.
Ach, das ist wunderbar. Ich nehme Ihre Einladung sehr gerne an. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie merken, manchmal dient auch so ein Podcast dazu, natürlich das persönliche Wohlbefinden zu stärken, indem man einen kleinen Hinweis gibt und der Gast fühlt sich sofort gemüßigt, das Gespräch vorzuführen. Nein, das ist sehr gut. Hogan Lovells in Düsseldorf, Herr Dünchheim, befasst sich seit vielen Jahren mit Glücksspielthemen unterschiedlichster Art und Güte. Und hat auch schon die verschiedensten Mandate, ich weiß, Sie dürfen wahrscheinlich gar nicht über alles reden, übernommen für Lotterien, für Automaten, für Pferderennen, für Online-Casino. Ich zähle mal die auf, die ich bei irgendeiner Konferenz bei Ihnen mal mitgenommen habe. Ist das richtig? Sind Sie da so ein Tausendsasser der Glücksspielszene?
Ich weiß gar nicht, ob das Tausendsassertum ist. Spannenderweise habe ich damals an der Uni in Köln mit meinem Freund Johannes Dietlein das Büro geteilt. Ja. Und der gute Johannes Dietlein, der ist mir eng verbunden geblieben, als ich dann mal jüngster Bürgermeister in Nordwestfalen wurde. Ja, und dann entschieden habe 2008, Mensch, eigentlich reichen zwei Amtszeiten, du willst wieder in den eingestammten Anwaltsberuf. Und der gute Johannes, der sagte mir damals, kümmere dich, wenn du in die Kanzleienwelt wechselst, kümmere dich ums Spielrecht. Damals hieß es noch Spielrecht, nicht Glücksspielrecht. Also insofern, das war so mein Einstieg. Und ich habe in der Tat damals begonnen, 2010 mit den Deutschen Galoppern, mit dem Verband Vollblutzuchtrennen e.V. Ja, da haben wir damals intensiv über das Rennwettlotteriegesetz diskutiert und die Rennwettsteuerrückvergütung versucht aufrechtzuerhalten. Das waren ganz spannende Kämpfe. Also insofern haben wir schon eine Menge gesehen seither.
Für welches Glücksspiel schlägt denn Ihr Herz, Herr Dünchheim? Ganz privat und persönlich.
So Anwälte wie wir sind ja blutleere, spaßbefreite Menschen. Ne? Eigentlich sind wir da relativ neutral. Ich bin eigentlich für jedes Glücksspiel, das sicherstellt, dass es legitim ist. Ja, wie Sie von mir wissen, bin ich so ein Kämpfer gegen alles, was Schwarzlotterien und dergleichen sind. Also da kann man mich immer finden, wo es um legale Glücksspiele geht.
Ja, dazu kommen wir gleich mit Sicherheit noch. Auf jeden Fall, ne, Stichwort schwarze Lotterie und das, was auch wir damals mal zusammen und lange diskutiert haben. Aber vorher will ich nochmal fragen, die Zeit, wo man diskutiert hat, das staatliche Glücksspiel sei das Gute, das Private sei das Schlechte, ist die vorbei, Herr Dünchheim?
Das ist eine schwierige Frage. Es kommt auf das jeweilige Segment an. Das Glücksspiel stand mal historisch bedingt unter einem großen staatlichen Monopol. Und der alte Fritz, der hat eigentlich dieses Glücksspiel genutzt, um, das ist jetzt ganz spannend, um die staatlichen Finanzen zu verbessern. Damals ging es nicht um so Themen wie Manipulationsgefahr, Suchtgefahr oder dergleichen. Also es war damals vor allem eine fiskalische Thematik, die dort vorangetrieben worden ist. Das ist heute anders. Wir sehen heute, dass es gut ist, große Totalisatoren unter das staatliche Monopol zu stellen. Es gehen aber auch andere Modelle, die mit staatlich kontrollierten Konzessionskonstruktionen gut funktionieren. Ja, und es gibt wiederum andere, die gut laufen dadurch, dass sie privat sind, aber nur staatlichen Genehmigung und Kontrolle bedürfen.
Sie sagen, bevor das große Geld ins Spiel kam, das geht so ein bisschen auch in die Richtung, es gibt ja dieses neue Buch von Dr. Daniel Hensken und von Dominik Meyer zum Thema Glücksspiel, Motivation und so weiter. Und da wird im Intro beschrieben, Glücksspiel, also ein Mensch, der Glücksspiel tätigt, der hat eigentlich gar keine andere Motivation, als seine Freizeit sich zu verdingen. Das sei anders als bei vielen anderen Punkten. Würden Sie dem zustimmen? Das ist ja eigentlich ein Widerspruch, das Sie gerade gesagt haben. Erst als das Geld ins Spiel kam, da ist es dann spannend geworden. Und Geld zu erzeugen, spielt doch im Glücksspiel, ob privat oder staatlich, eine große, vielfach die entscheidende Rolle.
Ja, ich glaube, das bedient den Spieltrieb an der Stelle. Ne? Spieltrieb haben wir dort, wo Geldeinsätze stattfinden. Spieltrieb haben wir auch in anderen Bereichen, wo es gar nicht um das Gambling, sondern um das Gaming geht. Ich weiß es nicht. Ne? Es gibt da offenbar unterschiedliche Ansätze und Motivationen. Was ich nur glaube, ist, dass historisch bedingt es so war, dass man einfach nur wissen muss, dass es dem Staat damals darum ging, Geld zu generieren über das Glücksspielen. Das ist heute nicht mehr der Fall. Heute geht es um andere Fragestellungen, um Kontrolle, um Manipulationen zu verhindern, um ja, unzulässige Akteure fernzuhalten. Ich glaube, das ist das, was im Augenblick Triebfeder unserer Glücksspielregulatorik ist.
Sie reizten mich ja mit dem Wort Trieb, um da auch nochmal meine persönliche Meinung abzugeben. Der Gesetzgeber spricht ja von Spieltrieb. Sie haben das gerade entsprechend wiederholt. Nun gibt es ja auch einige Gesetzgeber in den Ländern, die diesen Passus mehr oder weniger aus der Begründung gestrichen haben, weil nun wissenschaftlich relativ unbestritten ein Glücksspieltrieb so in dieser Form nicht vorhanden ist. Wenn man sieht, dass gerade mal 30% der Menschen überhaupt Glücksspielen, wäre dieses Verhalten ja sogar eher eine Anomalie, als dass es ein tatsächlicher Trieb wäre. Ist der Gesetzgeber da überhaupt noch auf der Höhe der Zeit, dass er so viel entsprechend reguliert und das mit etwas begründet, was vielleicht mal wieder besseren Wissens damals so angedacht war, aber heute haben wir doch, Sie sprachen von Manipulation und vielen anderen Dingen, doch herausragende Begründungen, die für unsere Gesellschaft notwendig sind, warum man dem Glücksspiel Schranken geben muss.
Ja, das ist ein guter Punkt. Ich bin mir nicht sicher, was zuerst kommt. Der Spieltrieb, der im Menschen angelegt ist, und dann der Wunsch zu spielen, oder ob der Wunsch zum Spielen erst dadurch kommt, dass man es mal getestet hat und dann nicht mehr loslassen kann und dann die gerade daraus stattfindet, ob man es dauerhaft braucht, das Spiel oder nicht. Ich bin auch hier wieder nur ganz naiver Jurist, lese den einen oder anderen Beitrag zu diesen Themenstellungen und die Frage Trieb oder Sucht oder dergleichen, das müssen am besten diejenigen dann beantworten, die da viel mehr Ahnung haben in dem Bereich als ich. Muss man diesem Bereich Grenzen setzen? Ich glaube schon. Ich glaube, überall dort, wo es darum geht, dass Verbraucher angehalten sind, Geld einzusetzen, ist es wichtig, dass man da, wo es wirklich ernst wird und problematisch werden kann, auch staatliche Kontrolle einsetzt. Ja, es gibt dann Spiele, da geht es um die Höhe der Einsätze und die Gefahren. Das ist bei Lotto beispielsweise bei Ihnen ja nicht der Fall. Ne? Das ist, bei Ihnen geht es vielmehr darum, dass da staatliche Kontrolle bei dem Lottospiel reinkommt, damit keiner mit dem großen Totalisator, wo sehr viel Geld jedes Wochenende eingespielt wird, das ja auch wieder an die Mitspieler in großen Teilen ausgeschüttet wird und an wohltätige Zwecke, dass keiner laufen geht mit dem Totalisator.
Absolut, ja.
Also es gibt unterschiedliche Motivationen, warum der Gesetzgeber gut beraten ist, Spiele staatlich zu regulieren, teilweise zu monopolisieren. Und für jedes Spiel gibt es möglicherweise einen anderen gerechtfertigten Regulierungsansatz.
Glauben Sie dann, und Sie haben ja auch den großen Kommentar geschrieben über den Glücksspielstaatsvertrag, dass momentan das regulatorische Umfeld gut ausbalanciert ist zwischen Spielerschutz und wirtschaftlichem Interesse und vielleicht gesamtgesellschaftlichem Interesse?
Ja, der Glücksspielstaatsvertrag 2021, der war schon Schritt nach vorne. Ne? Wir haben daran gearbeitet, dass man in der Tat sich mit der virtuellen Welt befasst, erste Schritte dort tut. Wir sehen, dass dort einige Dinge noch nicht so gut funktionieren, wie es eigentlich sein sollte. Das heißt, der Schwarzmarkt, der wächst weiter. Der Staat drängt möglicherweise den Online-Spielangeboten zu hohe Steuerbürden auf. Das ist noch nicht so austariert, dass wir davon sprechen könnten, dass wir das eigentliche Ziel, den Schwarzmarkt zu verringern, in den Griff bekämen. Es ist ein Schritt nach vorne. Jetzt sind seit 2021 aber auch schon wieder 4 Jahre vergangen. Es gibt einige Dinge, die noch nicht richtig gut funktionieren. Und was ich sehe, ist eine gewisse Erlahmung der 16 Staatskanzleien weiterhin aktiv an der regelmäßigen Modellierung der Gesetze zu arbeiten. Also Gesetzgeber tun sich schwer mit Evaluierung, mit Justierung. Eigentlich müsste so alle 2 Jahre geupdatet werden und geschaut werden, wie haben sich die Produkte und die Trends weiterentwickelt und wie müssen wir intelligent Gesetze nachjustieren und verbessern. Das findet punktuell statt, aber das geht alles noch zu langsam.
Wollen Sie damit sagen, der Evaluierungsbericht der Bundesländer, der sei doch eher, ich sag's mal despektierlich, langweilig, anstatt dass er sich mit neuen Technologien wie KI, Blockchain oder der Zukunft befasst?
Ich glaube, es gibt Felder, die noch stärker ausgeleuchtet werden müssen, absolut.
Virtuelle Welt war ja auch eben ein Stichwort, was ich mir gerade notiert habe. Da ist doch der Weg in diese virtuelle Welt auch beim Glücksspiel vorgezeichnet. Muss es nicht in jedem Fall darauf auch eine regulatorische Antwort geben?
Das ist auch ein guter Punkt. Ne? Das werden die Amerikaner wahrscheinlich anders beantworten als wir. Ich glaube, aus unserer Regelungssystematik, wie sie in Europa kennen, wird man das bejahen müssen. Das, was da auf uns zurollt, mit einer sehr großen Geschwindigkeit, wird uns in den nächsten paar Jahren massiv bewegen. Also wenn man sieht, welche großen Fortschritte wir mit KI-Produkten wie ChatGPT oder anderen Themen machen, wird man erschreckt sein, was dort alles geht. Die ganzen Geschichten, wie man Bilder verarbeitet, Bilder verstellt, wie man Aufsätze schreibt, wie man ChatGPT nutzen kann, um Grußworte oder Reden vorzuformulieren. Ja, das macht alles nicht Halt vor dem Spiel, das angeboten wird für Kunden. Also ich gehe fest davon aus, dass dort ja, sich die Schlagzahl der neuen Produkte massiv erhöht. Und das ist das, was ich glaube, aktuell weniger im klassischen Gambling-Bereich des Online-Casinos oder der Online-Sportwette oder dergleichen sehe. Die Produkte sind da doch sehr langmütig. Aber wenn ich das mir anschaue, was dort an der Schnittstelle zum Gaming passiert, zu den Sportspielen oder Unterhaltungsspielen, die dort angeboten wird, da ist eine Menge Bewegung drin, die Schnittstelle zum Glücksspiel immer enger werden lässt.
Ja, das sehe ich auch so. Also erstmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal, dieser Podcast ist natürlich nicht mit KI, also in unserem Gespräch zwischen Thomas Dünchheim und mir und auch der Frankfurter Kommentar zum Glücksspielrecht ist nicht mit KI erstellt worden, sondern sonst müssten Sie mich jetzt korrigieren für alle Zeiten, sondern Sie haben den mit eigenem Brain und Wissen erstellt.
Ja, das ist absolut so und das Spannende ist, wenn Sie in Regelungsmaterien, also deswegen bin ich relativ beruhigt, wenn mich Leute fragen, wie lange hält da eigentlich noch der Anwaltsberuf? Ne? Kann man die ganzen Anwälte nicht ersetzen durch KI-Lösungen? Genauso wie man Übersetzer nicht mehr braucht, wenn man so Produkte wie DeepL oder so einsetzt. Ich glaube, das ist auch spannend. Wir stellen uns diese Frage fast täglich. Welche Produkte im Rechtsberatungsbereich kann man durch KI ersetzen? Standardisierte Themen schon. Es wird dann immer schwieriger, wenn es um Rechtsfelder geht, wo Ermessen eine Rolle spielt, wo Verfassungsrecht mit entsprechenden Abwägungsentscheidungen eine Rolle spielen und wo massiv Politik reinwirkt. Politik, Herr Weber, das wissen Sie besser als ich, ist zuweilen so irrational, dass man das KI nur dran scheitern kann, auf gut Deutsch gesagt. Deswegen bin ich sehr beruhigt, dass ja unsere Felder, mit denen wir täglich zusammen befasst sind, dass die uns ja auf ewig wahrscheinlich bei Lohn und Brot halten werden.
Naja, und wir unterstellen natürlich keiner Politik, dass sie nicht in der üblichen Weise salomonisch und zukunftsgerichtet weise Entscheidungen trifft. Ich habe Sie deswegen natürlich gefragt, auch nach immer neuen Angeboten. Sie sprachen das gerade an, weil neben Ihrer Tätigkeit in Deutschland sind Sie ja auch noch Head of Global Regulatory and Intellectual Property in der Praxisgruppe Media, Technology and Property.
Klingt gruselig,
ja genau. Vielleicht können Sie es kurz aufklären, aber das hat ja auch damit zu tun, dass Sie einen Einblick in andere Glücksspielmärkte und Jurisdiktionen bekommen.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Das ist als internationale große Kanzlei, sind wir auch darauf angewiesen, noch viel stärker zu schauen, was international im Glücksspiel passiert. Da ist der deutsche Glücksspielmarkt eigentlich relativ müde. Ich hatte eigentlich mir erhofft, dass nach dem Glücksspielstaatsvertrag 2021 durch die Eroberung der virtuellen Glücksspielwelt dort mehr passiert. Da passiert aber nicht viel. Das heißt, wir sehen im Augenblick nicht wie in Italien oder in Tschechien, dass Private Equities wie Apollo oder dergleichen dort in den Markt reingreifen und dort Geschäfte entwickeln, das ist alles doch eher so punktuell, sehr wenig, sehr schwach ausgeprägt. Zeigt vielleicht auch, dass das, was der Glücksspielstaatsvertrag an Produkten ermöglicht, nicht sexy genug ist unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten. Wir sehen aber auch, was in der Tat international passiert. Das heißt, wir haben, jetzt, wenn ich nur auf das Glücksspielrecht gucke, eine internationale Mannschaft und Frauschaft, die weltweit darauf schaut, was und wie sich das Glücksspiel in den Vereinigten Staaten entwickelt, was in Frankreich und in den Niederlanden passiert und dergleichen mehr. Und das macht auch in UK passiert und das macht besondere Freude. Das ist sehr interessant und vor allem deswegen interessant, weil man dann feststellt, dass viele Prozesse im Glücksspielwesen doch sehr ähnlich verlaufen. Wenn Sie mich fragen, wie ist denn das in den USA, werden Sie feststellen, dass das in den USA genauso divers ist wie bei uns. Die Amerikaner haben es bislang noch nicht verstanden, mit Staatsverträgen zu arbeiten, mit der Folge, dass sie in 56 Staaten 56 Mal unterschiedliches Glücksspielrecht haben.
Ja, Andreas Kötter hatte vor ein paar Monaten hier über die USA auch sehr intensiv berichtet und die Differenzierung. Ich wage mal eine These, Herr Professor Dünchheim. Ist vielleicht die Entwicklungsgeschwindigkeit in Deutschland etwas anders als im Ausland, gerade weil wir den Glücksspielstaatsvertrag haben, und zwar nicht negativ, sondern weil er letztendlich die Anbieter auf dem Markt auch schützt?
Das stimmt für den staatlich regulierten Bereich. Wo wir nicht gut sind in Deutschland, ist in der Tat in der Analyse des Schwarzmarktbereiches. Das heißt, wir haben durch die neuen Regulierungen, so wie ich es augenblicklich einschätze, es nicht geschafft, dort hinreichend Marktanteile zu besetzen. Das heißt, die Marktanteile des illegalen Glücksspiels sind mir nach wie vor zu groß. Und dann können Sie sich fragen, woran das liegt. Das liegt oft natürlich auch an Gewinnmargen, die möglicherweise da private Anbieter oder dergleichen erobern können. Und Sie hören allseits die Klagen über die Besteuerung beispielsweise der Sportwette. Da muss man nochmal intensiver reingreifen und gucken, was dort geht, was möglicherweise anders geregelt werden muss und wie und mit welchen Rezepten man diesen Schwarzmarkt besser bearbeitet bekommt. Also das heißt, die Schwarzmarktquote ist bei uns hoch und der Appetit von internationalen Investoren zu sagen, wir gehen in den deutschen Markt rein, ist eigentlich relativ niedrig.
Da wird ja intensiv drüber diskutiert, gerade auch für eine Novellierung des Glücksspielstaatsvertrages. Ich möchte mal Ihr Bild aufnehmen, weil ich schön finde, der Appetit von internationalen tätigen Unternehmen, den sehen wir ja auch an einer Schnittstelle, die Sie eben angesprochen haben, Gaming und Gambling. Im Gaming tut sich ja sehr, sehr viel, also Online-Games, und Ertragsmodelle dort sind ja nun sehr intensiv ausgerichtet, unter anderem, nicht ausschließlich, unter anderem zum Beispiel auf glücksspielähnliche Elemente, die dort eingebaut sind und mit denen man als Anbieter entsprechend auch Geld verdient. Glauben Sie, dass man dieses Phänomen A zurückdrängen muss und B, mit welcher Form von Regulierung nach Ihrer Meinung wäre das richtig? Ist es eine rein deutsche, ist es eine europäische oder vielleicht ist da richtig, Definitionen neu zu setzen, was Glücksspiel ist oder was sich an Kinder und Jugendliche richten darf und was nicht?
Ich habe immer geglaubt, das Thema Gaming, das wir bei uns bei Hogan Lovells auch weltweit besetzen, sei ein Thema, an das wir Glücksspielrechtler, die ja immer über die Lizenzierung von Produkten durch Behörden reden, nie dran kommen würden. Das heißt, bei uns ist das Thema Gaming überwiegend über die Jahre hinweg begleitet worden von Experten des Marken- und Patentrechts, ne? Schutzrechte spielten da eine Rolle und dergleichen mehr. Ich hatte immer gedacht, das wären zwei konzentrische Kreise, die nebeneinander stünden. Ich habe in den letzten Jahren dann doch erfahren, dass die Schnittmengen sehr, sehr viel größer sind. Ich habe dann auch erkannt, dass das Glücksspiel als solches eine eminente Rolle spielt für das Gaming selbst. Das heißt, wenn man genau hinschaut, wird man feststellen, dass alle Produkte, die beispielsweise im E-Sports-Bereich stattfinden, weltweit in großen Teilen sich daraus finanzieren, nicht etwa, dass dort Spieler irgendwie Geldbeiträge leisten, sondern die Haupteinnahmequelle weltweit bei virtuellem Sports-Gaming ist das Glücksspiel. Mit der Folge, dass die Schnittstellen dann doch sehr, sehr groß sind und sich die Frage stellt, warum diskutieren wir eigentlich im klassischen Glücksspiel so intensiv Regulierung und die Kollegen aus dem Gaming-Bereich nicht? Das kann auch damit zusammenhängen, dass die Gaming-Leute gar keine Lust darauf haben, sich durch überlange Diskussionen den Regulierer ins Haus zu holen. Man meidet das Licht der öffentlichen Debatte. Sie wissen, dass ich ja mal gestartet bin mit vor zwei Jahren mit dem Düsseldorfer Gaming und Gambling Kongress und es ist gar nicht so leicht, die Gamer und Gambler an der Stelle zusammenzubringen. Das liegt nicht an den Gamblern, ne? Das liegt nicht an denen, die aus dem Glücksspielrecht kommen. Das liegt so ein bisschen an den Gamern, die da große Manschetten haben, offen zu diskutieren und die Bühne zu suchen. Das ist das erste Phänomen. Das zweite Phänomen ist, dass man Elemente auch in anderen Bereichen, die jetzt nicht E-Sport sind, des Glücksspiels findet. Das sind die klassischen Lootboxen, die Sie da ansprechen. Auch ein wunderbares Phänomen, das gerade ja Westlotto sehr intensiv nach allen Seiten auch beleuchtet hat. Die Tendenz geht ja dahin, die Lösungen im Jugendschutz zu finden. Das ist vielleicht nicht falsch. Vielleicht muss man auch nochmal intensiver an die Definition des Glücksspiels und des Spiels herangehen. Na, vielleicht hat es doch eine Heimat im Glücksspiel und nicht im Jugendschutz. Das sind einfach unterschiedliche Politiker, Entscheider, die dort über den regulatorischen Rahmen sprechen. Ich jedenfalls finde es gut, dass die Thematik Lootboxen intensiv auch in Deutschland diskutiert wird. Das ist definitiv der Einstieg für vor allem viele junge Spieler ins Glücksspiel hinein. Hauptsache ist, man findet dort regulatorische Ansätze des Schutzes. Ob das nun über den Jugendschutz geht oder über das Glücksspielrecht, das sei dann dahingestellt. Das ist dann eine sekundäre Frage.
Ja, Christian Kipper war im letzten Monat hier Gast im Spielstudio und da waren wir uns auch einig, dass Kinder- und Jugendschutz ein nicht zu diskutierendes Gut ist, worauf wir alle uns entsprechend verständigen sollten. Lieber Herr Professor Dünnheim, ich möchte natürlich, ich habe es eben gesagt und Sie haben mir ja schon Stichworte geliefert, ich möchte natürlich auch mal den Glücksspiel-Podcast in einen True Crime-Podcast verändern für einige wenige Minuten, denn wir haben ja mal zusammen einen solchen Fall gehabt und der hat mit illegalem Glücksspiel zu tun. Meines Erachtens sind Sie nach wie vor der Einzige, der sich öffentlich und vehement und auch formal, nämlich mit einer Anzeige, damals gegen den sogenannten Zweitlotterieanbieter Lottoland, mit einer Strafanzeige gewehrt haben. Können Sie unseren Zuhörern und Zuhörern das nochmal ein bisschen erläutern?
Ja, das ist ein ganz spannendes Thema. Seither verfolgt mich der ein oder andere Zeitungsbericht. Die Zeitungsberichte führen dann übrigens auch dazu, dass Gewinner bei Lottoland sich bei mir melden und sagen, Hilfe, ich habe möglicherweise einen Gewinn hier gemacht und weiß nicht, ob ich und wie ich den verwenden darf. Es gibt dann auch Fälle, die noch dramatischer endeten. Aber ich will Ihnen kurz von dem Fall berichten. Es ging da in der Tat um den Fall der Putzfrau, die einen hohen Gewinn eingestrichen oder nicht eingestrichen, sondern gemacht hat bei Lottoland. Und auf welchen Umwegen auch immer erhielt ich über meine Postadresse bei der EBS-Universität in Wiesbaden einen wunderbaren Briefumschlag mit Materialien, auch Vertragsmaterialien darin, die sich mit dem ganzen Umfeld befassten. Und das Spannende ist, dass die betroffene Spielerin den eigentlichen Gewinn in einer zweistelligen Millionenhöhe nicht bekommen hat, sondern sich nach Malta begeben musste, dort einen Vergleich gemacht hat. Und der Vergleich eigentlich sie darauf beschränkt, jährlich kleinteiligere Summen entgegenzunehmen. Und das auch vorausgesetzt war, dass sie den Weg nach Malta antreten musste in Begleitung ihres Anwaltes, den sie vorher wahrscheinlich noch nie hatte. Das war schon sehr suspekt und sehr merkwürdig und das zeigt auch, dass dieses Geschäftsbegehren eins ist, das näherer Kontrolle bedarf. Die Staatsanwaltschaft in Frankfurt hat sich dieses Themas angenommen und soweit ich weiß, laufen die Ermittlungen des Teams, das auch Wirecard untersucht hat, immer noch. Und ich bin mal sehr gespannt, wie das weiter ausgeht. Das geht insbesondere darum, wie das deutsche Strafrecht mit dem Örtlichkeitsprinzip umgeht, ja, mit der Zuständigkeit bei Auslandsbezügen umgeht. Und da müssen wir noch ein bisschen Geduld haben, wie das endet.
Ja, Sie haben sich ja damals dann bei uns gemeldet, weil es war ein Euro-Jackpot-Gewinn, ein vermeintlicher. Und da wir von Westlotto zuständig sind für Euro-Jackpot, haben Sie damals nachgesucht und gesagt, erklären Sie uns das mal, wie das normal läuft. Und auch uns ist dann die Kinnlade runtergefallen, als wir gehört haben, was da passiert ist. Und man sich zum Beispiel als deutscher Gewinner mit einem, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, einem englischen Vertragswesen, so haben Sie, glaube ich, ausgeführt, auseinandersetzen musste. Also alles das, was es als aus Verbraucherschutzgründen, aus Transparenzgründen und so weiter bei der Deutschen Lotterie natürlich überhaupt nicht gibt.
Interessant ist zu sehen, dass die Bankenwelt auf diese Phänomene von Glücksspielgewinnen, die dann angewiesen werden aus Konten, die in Malta oder Gibraltar liegen, reagieren. Das heißt, in einem zweiten Fall, der sich dann bei mir ergab, aufgrund eines Bild-Zeitungsberichtes, war es so, dass ein junger Gewinner 1 Million Euro gewonnen hat bei Lottoland und der Betrag dann aus Malta überwiesen wurde auf die Bankverbindung, auf das Girokonto einer größeren Privatbank. Und dies dazu führte, dass sämtliche gekonnten Verbindung nicht nur des jungen Mannes, sondern der Familie eingefroren wurden. Das hat also vier Wochen lang gedauert, um da wieder Freigabe zu bekommen. Das war auch ganz bemerkenswert. Also die Banken reagieren wohl mit ihren Compliance-Checks sehr intensiv darauf, von wo Glücksspielgewinne und von welchen Orten, von welchen Jurisdiktionen Glücksspielgewinne angewiesen werden. Also es war auch sehr faszinierend zu sehen, dass es da Bewegung gibt.
Ist das so ein bisschen auch persönliches Erfolgserlebnis für Sie, dass man damit angestoßen hat, dass Glücksspiel eben doch in stärkere Bereiche des Lebens eingreifen kann, als man das so vielleicht auf den ersten Blick glaubt?
Ach, das eigentlich nicht, aber es zeigt, dass das, was wir da tun, schon mit Verbraucherschutz zu tun hat. Und so schön das für einen Gewinner ist, eine Million Euro zu gewinnen, genauso wichtig ist es auch, auf die Gefahren hinzuweisen. Ich habe damals darauf hingewiesen, und das war auch eine der Kernfragen der Betroffenen, ob man dieses Geld denn behalten darf oder möglicherweise nicht selbst auch sich strafbar macht, wenn man ein unzulässiges Glücksspiel spielt. Ne? Auch das lässt nach wie vor der Straftatbestand der 284 von folgender StGB ja zu. Und ja, diesen Schluss. Und insofern tut das schon gut, wenn man als Anwalt auch da Verbraucher helfen kann, zu ihrem Recht zu kommen und zu Lösungen zu gelangen.
Eine Anschlussfrage daran habe ich noch, lieber Herr Dünchheim. Warum kriegt es der deutsche Gesetzgeber oder sagen wir besser die Aufsicht nicht in den Griff, dass dieses Unternehmen Lottoland.com noch immer illegal hier am Markt ist und da sein Unwesen treiben kann? Haben Sie dafür eine Erklärung?
Dafür habe ich keine Erklärung. Ich habe auch keine Erklärung dafür, wenn Sie darauf anspielen, warum Lottoland als Antragsteller jetzt auch white gelistet ist. Ne? Also was die Verbraucher mir dann schon berichten, wir sitzen ja als Anwälte oft im Elfenbeinturm, ist, dass die Whitelist schon von den Verbrauchern ernst genommen wird. Man guckt da hinein und denkt, jeder Name, der da drin steht, ja, der ist gut, der ist TÜV geprüft, ja, der ist behördlich geprüft. Und das ist der Grund, warum das bestätigen auch Anfragen, die ich schon mal bekomme von anderen Glücksspielunternehmen. Wie schaffen wir es möglichst schnell, Herr Dünchheim, wie auch immer, in welchem Bereich, gewitelistet zu werden? Und Sie wissen, dass bei Lottoland neuerdings ja mit der deutschen GmbH der Fall ist für die Spielvermittlung. Das heißt, der einfachste Weg ist eigentlich, einen Antrag zu stellen, ja, zugelassener Spielvermittler zu werden, und dann ist man gewitelistet.
Aber man kann da ja gar nicht spielen.
Ja, das ist dann aber egal. Der Verbraucher, der kann dann nicht mehr unterscheiden, ob die Whitelist-Nennung nun für Soziallotterien, für klassische Lotterien oder für schlichte Spielvermittlung der Fall ist. Und meines Erachtens ist das so ein Fall gewesen, wo ich sage, das hätte man eigentlich anders entscheiden müssen. Ja, aber da ist auch die GGL mit ihren Entscheidungen nicht immer ganz glücklich unterwegs, wie ich finde.
Ja, das sehen wir ganz genauso, und wir können noch mal festhalten, jetzt sozusagen auch mit Ihrer anwaltlichen Kompetenz, die Lottoland LTD ist nach wie vor in Deutschland ein illegales Unternehmen.
Absolut.
Okay.
Selbst wenn der deutsche Ableger dort ja in der weißen Liste steht. Das heißt, an der Schärfe der Problematik hat sich nichts verändert. Ne?
Das ist auch gut so, dass sich an der Schärfe der Problematik gegenüber illegalen Glücksspielen nichts verändert. Da sollten wir, ob Anwälte, Aufsicht oder wer auch immer, auch alle weiterhin an einem Strang ziehen. Lieber Herr Dünchheim, zum Abschluss habe ich eine Frage an Sie, weil Sie sich schon so lange auch mit der Regulierung befassen und Sie ja eben nun auch Verfasser dieses großen Kommentarwerks sind. Wenn Sie in zwei Sätzen sagen müssen, was ist Ihr Wunsch an die Regulierung der Zukunft des Glücksspielmarktes? Was wären Ihre zwei wichtigsten Punkte dabei, wo Sie dem Gesetzgeber was mit auf den Weg geben würden?
Also das, was in jedem Falle sichergestellt werden muss, ist das, was den Glücksspielstaatsvertrag 2021 eigentlich geprägt hat, sich zu öffnen gegenüber neuen Spielformen und die möglichst weit in die Legalisierung zu bringen. Und Legalisierung bedeutet, dass man die Hürden in den ersten Schritten nicht zu hoch macht. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das heißt, der schwarze Markt, der muss schon einen gewissen Appetit haben, sich die vermeintliche Bürde der Legalisierung anzutun. Und wenn das nicht gut genug geregelt ist, die Hürden zu hoch gemacht werden, ist das der falsche Ansatz. Und ich glaube, da schütten manchmal die Verantwortlichen das Kind mit dem Bade aus. Das heißt, mir wäre es lieber, wenn man den sanften Einstieg in die legale Welt eröffnen würde. Ja, und dann später schrittweise nachjustiert, wenn man die weiten Teile des Marktes einmal eingefangen hätte. Das ist nicht so richtig gut gelungen mit dem Glücksspielstaatsvertrag 2021. Das macht aber auch nichts. Das bietet die Chance, dann in schnellen Abständen nachzujustieren, was aber im Augenblick noch nicht so stattfindet, wie es sein sollte. Und ich glaube, Gesetzgeber müssen sich an andere Schlagzahlen gewöhnen. Das heißt, wir können nicht alle 10 Jahre mal ein Spielbankgesetz oder einen Glücksspielstaatsvertrag oder was auch immer ändern. Dafür dreht sich die Welt, wie wir eben gesagt haben, KI-basiert zuweilen, zu schnell, als dass wir auf solche langmütigen Gesetzesentscheidungen warten können.
Herr Dünnheim, ein besseres Schlusswort hätte ja ich fast nicht zusammenfassen können. Nein, ganz herzlichen Dank dafür. Sie haben uns wirklich facettenreiche Einblicke gegeben in alles das, was nicht nur Ihr Standardwerk Glücksspielrechte ausmacht, sondern auch was über Ihre über 20-jährige, ich glaube über 20 Jahre sind es, ne, die Sie sich schon mit öffentlichem Recht und insbesondere auch mit dem Glücksspielrecht befassen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Man muss sich ein bisschen konzentrieren, wenn man mit Ihnen spricht, um auch zu verstehen, was ein Anwalt von internationalem Format auch so von sich gibt. Aber ich glaube, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer war das sehr, sehr spannend. Vielen Dank, dass Sie heute da waren.
Sehr gerne. Für mich war das ein sehr nettes Format. Ich dachte, wir bleiben mehr so beim Karneval und der 33. Folge oder beim guten Glas Wein oder so. Ich hatte mich eher schon auf private Fragen eingestellt, aber das war cool. Danke.
Die holen wir nach bei unserem gemeinsamen Mittagessen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unser heutiger Gast ist Professor für Staats- und Verfassungsrecht. Es ist nämlich Thomas Dünnheim. Er ist auch Partner in einer internationalen Wirtschaftskanzlei und einer der führenden Köpfe, wie wir gehört haben, wenn es um die Regulierung in Deutschland geht, aber auch international. Und er plädiert, da habe ich mir 4 Sachen aufgeschrieben, für ein Nachjustieren durch den Gesetzgeber. Natürlich für striktes Vorgehen gegen Aktivitäten im Schwarzmarkt, aber eben auch für ein besonderes Maß von Ausgleich von Interessen. Und alles muss natürlich noch schneller gehen, denn die Gesellschaft ändert sich, der Markt wandelt sich, das habe ich, glaube ich, richtig wiedergegeben, Herr Professor Dünnheim, und da haben Sie gesagt, da muss der Gesetzgeber einfach deutlich eine gute Basis schaffen. Nochmal herzlichen Dank, ich danke Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören. Das war die 33. Folge vom Spielstudio, unserem Podcast für die Glücksspielbranche und natürlich von Westlotto. Im Juni, und zwar genauer am 12. Juni, wartet dann ein weiterer spannender Gast. Wer das sein wird, ist noch eine Überraschung. Keine Überraschung waren heute die glasklaren Thesen von Professor Thomas Dünnheim. Herzlichen Dank und ich sage nicht mit dem rheinischen, sondern mit dem Ruhrgebietsgruß auf Wiedersehen, nämlich Glück auf.